Elegant und imposant wird sie aussehen, wenn sie denn endlich fertig ist, die Elbphilharmonie. Eine geschwungene Glaskonstruktion, die etwa an ein geblähtes Segel erinnert oder an eine Wolke. Auf dem alten Speicher im norddeutschen roten Backstein erbaut, ragt sie majestätisch in den Hamburger Hafen. Ein Prestigebau, dem man sich was kosten lassen wollte, nämlich 77 Millionen Euro. Aber was dann passierte, hätten sich die Verantwortlichen vermutlich nicht träumen lassen. Pleitenpech und Pannen und verzögerte Fristen haben die Kosten in die Höhe getrieben, und zwar in schwindelerregende 476 Millionen Euro. So der aktuelle Stand. Das sind, lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, 400 Millionen Euro mehr als geplant. Da ist nun auch der geneigteste Steuerzahler, sagen wir mal, etwas verschnupft und muss schlucken. Der Unmut unter den Hamburgern ist unüberhörbar. Aber die Kunsthistorikerin Barbara Oppenkamp sagt, man darf nicht immer nur an das Geld denken, sondern man muss auch mal die positiven Seiten der Elbphilharmonie sehen. Frau Oppenkamp, was ist denn am Millionengrab Elbphilharmonie noch positiv?
Naja, also sicherlich ist das kein zu übersehender Betrag, und man muss auch zugeben, dass die Planung wahrscheinlich ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist bei diesem Gebäude. Andererseits bin ich der Ansicht, dass es wirklich sich um ein wunderbares architektonisches Meisterwerk handelt. Das ist nun schon mal etwas, was man mit der Oper in Sydney vergleichen könnte oder mit dem Guggenheim Museum in Bilbao. Und Hamburg bekommt damit auch natürlich einen Konzertsaal, zwei Konzertsäle von hervorragender Qualität. Also wir können uns eigentlich freuen auf die Konzerte, die uns dann erwarten, wenn dann irgendwann mal fertiggestellt sein wird, was ich doch hoffe.
Das mit den Konzerten, das gibt ja auch vielen, liegt das ein bisschen quer im Magen, Elbphilharmonie, das ist ja dann wieder mehr für so eine bürgerliche Elite, also für Konzertgänger des klassischen Konzerts. Ist das so oder ist es offen schon für alle eigentlich?
Es ist im Prinzip offen für alle. Ich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass Hochkultur eine vollkommen elitäre Angelegenheit ist. Und so ist auch die Elbphilharmonie nicht gedacht. Man muss eigentlich schon sehen, dass die Elbphilharmonie schon jetzt eigentlich versucht, auch durch ein pädagogisches Programm Kinder mit Musik vertraut zu machen und ein sehr gutes Angebot hat an Konzerten, die jetzt im Moment in der Leishalle oder in der Katharinenkirche stattfinden. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist eigentlich der Bedarf oder das Interesse? Das ist natürlich eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Also mich persönlich spricht dieses Programm sehr stark an. Ich bin der Ansicht, dass es eigentlich nicht elitär ist.
Jetzt aber trotzdem mal wieder zurück an das Äußere. Die Architektur der Elbphilharmonie, die ist ja recht imposant. Ist das wohl eine Ästhetik, die von Dauer sein wird oder von der man in 100 Jahren dann sagt, sowas wie, so ein Bau aus den 2010ern?
Die Fähigkeit habe ich natürlich nicht, jetzt in die Zukunft zu schauen. Allerdings, die Bauwerke, die von Herzog und de Meuron bisher schon errichtet worden sind, sind schon sehr bedeutende Bauwerke. Also denken Sie mal an die Tate Modern in London, was allein auch wegen der Architektur attraktiv ist. Denken Sie an die großen Stadien, die sie errichtet haben. Aber auch kleinere Bauwerke sind interessant. Und vergleichen kann man es natürlich auch mit großen Bauwerken in der Vergangenheit. Also von der ästhetischen Wirkung her wird das natürlich ein Gebäude sein, das in die Stadt hineinwirkt, wie früher die Kathedralen oder ähnliche Bauwerke.
Oder auch sehr interessant, was ja eben auch aus der Stadt heraus wirkt im Hafen.
Aus der Stadt heraus, ja. Also wenn man von der Elbemündung hineinfährt auf die Elbphilharmonie zu, ist das natürlich auch ein Anblick, der zu schätzen ist. Also auch wenn man von Westen, von zum Beispiel von Altona aus, kann man diesen Blick eigentlich schon genießen. Wenn ich jetzt über ältere Bauwerke, die irgendwie als Landmark-Gebäude wirken sollten, auch über eine Stadt hinaus denke, dann kann man natürlich auch sagen, es ist sowas wie ein Turmbau zu Babel, der nie fertiggestellt wurde und aber auch noch heute eine Geschichte entwickelt oder als Negativbeispiel sozusagen wird. Natürlich könnte man das auch damit vergleichen. Ich hoffe aber, dass die Elbphilharmonie so nicht wirkt.
Es gab ja nun Pannen beim Bau der Elbphilharmonie, über die man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Meine persönliche Lieblingspanne ist, dass die Fenster nicht passten. Das ist natürlich bei einer geschwungenen Glasfassade, wo jedes einzelne Fenster sozusagen eine Sonderanfertigung ist, in dieser Größe nicht unerheblich. Trotzdem hat die Elbphilharmonie trotz solcher Schildbürgersachen das Zeug, zum Denkmal oder zum Wahrzeichen Hamburgs zu werden?
Das ist es eigentlich schon heute.
Wird das von den Bürgern als Wahrzeichen schon angenommen? Sind die nicht eigentlich sauer, dass es so lange dauert, dass es so viel kostet? Weil fertig sein sollte die auch schon seit 2 Jahren.
Die sollte schon 2010 fertig sein, ja. Also sicherlich, auch ich bin darüber unglücklich. Darüber kann man nicht froh sein. Andererseits ist es ist halt auch die Baustelle selber schon eine hohe Attraktion geworden. Also es gibt ja sonntägliche Baustellenbesichtigungen von
muss man natürlich auch sagen, ja. Die Elbphilharmonie hat ein schlaues Marketing. Das aber gut, trotzdem, man muss auch sagen, von Anfang an war es ein großes Bauvorhaben. Jetzt ist es natürlich ein bisschen oder erheblich größer geworden als geplant. Wie ist man denn zum Beispiel in der Vergangenheit mit großen Bauprojekten umgegangen? Nehmen wir mal den Kölner Dom oder den Eiffelturm. Bei denen lief ja auch nicht alles glatt. Und der Dom wird heute, glaube ich, 10 Milliarden Euro kosten.
Das kann sein. Also der Kölner Dom ist ja erst im 19. Jahrhundert fertiggestellt worden. Also das ist eine Bauzeit,
Gott, hoffentlich geht die Elbphilharmonie schneller.
Die Elbphilharmonie bei weitem noch überschreitet, nicht? Und wenn man da die Kosten aufrechnet nach heutigen Maßstäben, dann kommt man vielleicht auf diese Zahl. Das setzt aber natürlich auch alles so ein bisschen ins Verhältnis, nicht? Also wir müssen mal überlegen, was wir uns wie viel kosten lassen. Und bei Steuergeldern werde ich persönlich auch oft nicht gefragt, ob ich es sinnvoll finde, in Kernenergie zu investieren. Dennoch ist mein Geld da mit drin über die Steuern, die ich zahle. Also man kann viele verschiedene Rechnungen aufmachen.
Gut, um es nochmal zusammenzufassen. Die Kosten sind um 400 Millionen Euro gestiegen. Die Fertigstellung hat sich bisher um 5 Jahre verzögert. Derzeit muss nach außen in Leishalle als Elbphilharmonie herhalten. Frau Obenkamp, was glauben Sie, wo die großen Fehler beim Bau waren? Und glauben Sie, dass es sich trotz alledem gelohnt hat?
Ob es sich trotz alledem gelohnt hat, wird sich zeigen. Ich glaube schon, dass es sich lohnt, und aussteigen kann man nicht mehr aus diesem Bauprojekt. Also ich fände es unglaublich schade und auch peinlich, wenn das jetzt nicht fertiggestellt würde. Und wo jetzt die ganzen Fehler liegen, die kann ich im Einzelnen nicht aufzählen. Also es sind ja viele, eine ganze Reihe von Fehlern passiert, also wahrscheinlich schon in der Planung. Wahrscheinlich ist es auch ein Fehler, dass so viele an solchen großen Baustellen heutzutage so viele Subfirmen beschäftigt sind. Also da sind es, glaube ich, bis zu 450, die allein an einer Baustelle beteiligt sind. Es bleibt schwierig, da den Überblick zu behalten. Und dann gibt es drei Parteien, die beteiligt sind. Die Architekten natürlich, die Stadt Hamburg und die Hochtief, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen und offensichtlich nicht gut miteinander kommunizieren.
Herzlichen Dank, Barbara Obenkamp. Sie ist Kulturhistorikerin und lehrt an der Universität Hamburg. Wir haben über die Elbphilharmonie gesprochen, von der sie sagt, man darf nicht nur die Kosten sehen, sondern muss auch die zukünftige Bedeutung des Baus im Blick behalten.